Suhrkamp Audio.
Ihre Sätze sind Amorpfeile, schrieb Andreas Nentwich in der Zeit über Angela Kraus. 2007 wird sie nun mit dem Hermann-Lenz-Preis ausgezeichnet. Hören Sie hier einen Auszug aus ihrem jüngsten Buch »Wie weiter«, gelesen von der Autorin selbst.
Früher war es immer von ganz allein weitergegangen. Ein früher ist, als ich klein war, ein anderes, als meine Großmutter jung war, noch ein anderes, als Krieg war. Das neueste früher ist, als die Geschichte sich plötzlich weiter bewegt hat und ich habe es gesehen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, der Weltgeschichte wichtig genug zu sein, dass sie mich aus großer Nähe einen Epochewechsel erleben lässt, genau in der Mitte meines Lebens. Bis dahin war alles weitergegangen wie immer. Frau Breiner hatte 4 Kaninchen in der Wohnung gehalten und das 5. ihrer 6 Kinder auf der Treppe verloren, wie sie sagte. Sie hatte einen ganz weichen Bauch, das ist heute selten. Die Kinder haben gern mit den Kaninchen auf der Treppe gesessen, zusammen mit den Arzttöchtern aus der 4. Etage. Frau Breiner war meistens auf Schicht oder kam bald von Schicht. Herr Breiner war überhaupt nie zu sehen. »Es muss immer weitergehen«, hat Frau Anschmidt oft gesagt, die beim Gehen Schmerzen hatte, die ich nur in pastellfarbenen Kleidern gesehen habe, meistens in Jackenkleidern und nie ohne Halskette. Ein zitronengelbes Jackenkleid trug sie, als sie zu mir auf der Treppe vom ersten Brandbombentreffer sprach, der die obere Etage ausgeräuchert hatte, auf der wir gerade standen und wo sie mir dienstags gern die letzten Familienereignisse aus dem Dallas-Clan zusammenfasste, um sie sich selbst vor der neuen abendlichen Folge im Geiste aufzufrischen. Der Bauch von Frau Breiner wurde in den 80er Jahren immer weiter. Es gab 9 Wohnungen im Haus, in denen 2 Arztfamilien mit 3 Ärzten und jeweils 2 Kindern wohnten, ein Rentnerpaar, ein Mutter-Tochter-Paar, eine Arbeiterfamilie mit 8 Kindern, Frau Breiner mit 6 Kindern, die Kirschnermeistersfamilie, Frau Anschmidt und ich. Es wurden immer mehr Kinder, nicht nur dank Frau Breiners weichem Bauch. Auch die Ärztin trug eines Vormittags ein dick eingewickeltes Päckchen hochkant die Treppe herauf. Ihr Mann folgte ihr mit einem Köfferchen. Niemand hatte ihr die neue Schwangerschaft angesehen. Es gab jetzt 18 Kinder im Haus und das Ende der Gesellschaftsepoche war noch 4 Jahre entfernt. Thoma war der Westen nie weit genug weg. Er war ihr zu klein und zu konkret. Sie kann nichts mit ihm anfangen. Thoma lacht nur, wenn sie vom Westen hört. Selbst als der Westen noch Osten war, hat sie mich nur ein einziges Mal besucht, während ich sie 3-mal besucht habe. Kaum war sie hier angekommen, um nicht lange zu bleiben, verliebte sie sich in einen Mann aus dem Westen, der zum ersten Mal zu Besuch im Osten war, ein Niederbayer. Es gelang ihr, seine Sprache bruchstückhaft auf das Deutsche zurückzuführen. Ein Zusammenhang, aus dem die ganze Person erstand, verlor sich aber immer wieder. Der Bayer verstand gar nichts. Ich schaute von einem zum anderen und sah, wie frei die Liebe ist, wenn alles fehlt, womit sie sich rechtfertigen ließe. Er und sie schienen darüber hinaus keine Eigenschaften zu haben. Blitzschnell schlang sich ihre entschiedene Intelligenz in sein sanftes, träges Gemüt, ohne dort auf eine Gegenkraft zu treffen. Stattdessen auf ein betörtes Erstaunen, auf einen langen, bebenden Atemzug. Sie mussten sich wiedersehen, weiter, tiefer im Osten. Er machte sich Gedanken, wie das weitergehen sollte. Unter ihrem freien, entschlossenen Blick zum Abschied gingen sie unter, ihm schien zusammen mit ihm selbst. Beide suchten danach vorerst das Weite über die Grenzen der entgegengesetzten Himmelsrichtungen. Es hätte auch ganz anders weitergehen können, nämlich, dass Frau Anschmidt mir jeden Dienstag auf der Treppe die letzte Folge von Dallas zusammengefasst hätte, als Rekapitulation vor der am Abend zu erwartenden nächsten Folge, so Woche für Woche weiter, Monat für Monat, was Jahre ergeben hätte, auf schmerzenden Beinen, stehend auf der Treppe, Lebensjahre, ohne dass jemand hätte überprüfen können, ob es das gibt, Dallas und diese Hüte. So aber musste ich nun Frau Ann Schmidt am Dienstag auf der Treppe von den montäglichen Protestmärschen in der Stadt berichten, was sie regelmäßig mit der Nacherzählung der letzten Dallas-Folge abschloss, wodurch Gut und Böse am Ende unseres Treppengesprächs klar benannt werden konnten, während es zu meinen Revolutionsberichten noch keine Bewertung gab. In diesen Wochen begegnete mir Rohrmann in einer Menschenmenge. Er ging in der ersten Reihe seinem Heldenepos folgend. Wir wechselten einen Blick, der keinen zweiten nötig hatte. Schon im nächsten Moment befanden wir uns wieder mit Tausenden in einer Szenerie, die an Bedeutung vorerst nicht zu übertreffen war. In welche Richtung bewegte sich jetzt die träge Geschichte? Umgehend flog ich zu Thoma. Als Kind war ich stolz, wenn ich ein Kind in der großen Sowjetunion zum Freund hatte. Nun wandte ich mich wieder blindlings in ihre Richtung, um zu sehen, wie es weitergeht. »War das alles?« fragte ich. »Es war mal was ganz Neues«, erwiderte Thoma trocken. »Wir werden in die Geschichte eingehen, Liebste, seien wir darauf vorbereitet.« »Wer hätte das gedacht?« wunderte ich mich. »Solange etwas geschieht, kann man nichts erkennen. Um was zu verstehen, muss es erst zu Ende sein.« »Das ist der Preis«, erklärte meine Thoma. »Überlegen wir also genau, wann wir etwas verstehen wollen und wann lieber nicht.« »Die Geschichte will ich verstehen«, sagte ich. »Die Liebe lieber nicht«, meinte Thoma. Indessen sah ihr Kind mit seinem Engelsgesicht weiter hinaus in den Schnee. Es zählte die schwangeren Frauen. Es glaubte nicht, dass es weniger waren als im vergangenen Sommer, wenn auch die Pelze die gute Hoffnung vortäuschen konnten. Auf dem roten Platz suchte ich nach Lenins gläsernem Sarg. Der Besucherstrom war versiegt. Ich betrat die marmorne Halle und fand ihn mit seinen beiden Wächtern allein. Er lag da so allein, wie noch nie in seinem langen Todesleben. Als ich von seinen Fußspitzen her zu ihm aufschaute, trat ein Rosenschimmer auf seine Stirn. Nun, da ich zu spät gekommen war, hatte ich ihn ganz für mich. Millionen vor mir hatten 7 Jahrzehnte lang nach Tagesreisen mit der sibirischen Eisenbahn, nach 8-stündigem Warten auf dem roten Platz kurz und scheu zu ihm hingesehen, von seinen Wächtern vorangetrieben durch ein kaum hörbares, jedoch spürbares Zischen, bis ich gekommen war, in einem günstigen Moment seiner Geschichte. Sein Ruhm war am Verblassen. Er errötete. Da lag der erste Tote, den ich betrachten durfte. Er schien weder tot noch lebendig. Er war längst ein Kunstwerk. Dennoch ging der tiefste Frieden von ihm aus. Wann war er eingetreten? In ihrem alten Auto rasten wir durch die Stadt, das Engelsgesicht auf dem Rücksitz. »Mamotschka fährt wie ein wütender Mann«, rief es begeistert. »Es ist die Stunde der Männer, siehst du«, lachte Thoma. »Plötzlich wollen sie kämpfen und schießen, und schön wär's, wenn sie Spanisch sprechen. Das gäbe ihnen was Edles. Sonst schlafen sie. Unsere Frauen stehen in der Warteschlange nach Brot an. Das ist sie, unsere slawische Natur, aber warte nur.« »Ich? Warte nur, Natur!« Thoma lachte und sang und umsprang mit ihrem Moskwitsch alles, was sich uns in den Weg schob. »Halte nicht fest«, rief sie mir zu. Es schien mir lebensgefährlich. »Werde eins mit der Situation, wenn du überleben willst. Das zeigt sie uns.« »Wer denn?« Ich klammerte mich an den Rahmen der Autotür. »Die Natur, unser Mütterchen«, sang Thoma. »Es ist Kampfzeit, Liebste, sei ein Mann.« Das Kind wollte nicht aufhören zu fahren. »Fahren wir durchs große Sowjetland, Mama!« »So weit, mein Herz. Fahr mich, ich muss alle Schwangeren zählen, bis an die Grenze zu China.« »Nicht weiter, Herzchen?« »Nein, dort muss ich sofort aufhören.« »Aber warum denn, Herzblättchen?« »Ich werde sie nicht erkennen, die chinesischen Schwangeren.« »Wieso nicht? Sag!« »Ich fühle es.« »Unsinn, warum nicht?« Das Kind schwieg, wie es schien auf unbestimmte Zeit. »Mamotschka!« »Herztäubchen, werden es mehr chinesische Schwangere sein als sowjetische?« »Ho, ho«, trällerte Thoma und riss beiläufig das Steuer herum. »Niemals, mein Herz, zähle weiter. Solange du zählst, werden es immer mehr sowjetische Schwangere sein.« Zufrieden lächelte das Engelsgesicht und ein bisschen verlegen. Thoma ließ den Motor aufheulen in ungeduldiger Erwartung ihres zukünftigen Wagens. Wir sind zu groß für eine Revolution, aber das ist doch schon lange bekannt, hatte sie mir zum Abschied auf dem Flugplatz zugerufen. Vorsicht, mahnte meine Mutter. Das kann auch ganz falsch weitergehen. Das ist schon mal ganz falsch weitergegangen. Und dann dauert es immer gleich ein halbes Menschenleben, nur weil es mit welchen durchgegangen ist. Mit welchen, wollte ich wissen. Es gibt immer welche. Lass sie nur in der Masse sein, mit denen geht es eben leicht durch. Und welche? Das weiß keiner vorher, das ist es eben. Wie? Ist das alles, was du zur Geschichte zu sagen hast? Nun ja, antwortete meine Mutter, als wäre ihr die Weltgeschichte peinlich. Pass gut auf, hatte sie hinzugesetzt. Du könntest es selbst sein. Mein Leo hat gesagt, wer nicht weiter weiß, sollte eine beliebige kleine Handlung vollziehen. Sie verändert die Situation. Diese neue Situation ermöglicht eine neue Betrachtung und erfordert eine neue Entscheidung. Also erneut eine kleine Handlung, die wiederum eine neue Situation schafft, die zu unvorhergesehener Entscheidung zwingt. Und so weiter in kleinen Schritten, die, so zaghaft sie sein mögen, jedes Mal das Umgebungsfeld weiträumig in Aktion versetzen, deren auslaufende Wellen kühn und entschieden sein können. Nur ganz kurz wusste Frau Breiner nicht weiter, als sie danach die Arbeit verlor. Es war Winter, sie befahl ihren Kindern, den Campingtisch vom Boden herunterzuholen, die Metallbeine in die rostigen Gewinde zu schrauben. Sie bezogen ihn mit neuem Wachstuch und stellten ihn vor der Haustür auf, wo er wegen der Pflasterung anfangs keinen festen Stand hatte, bis die Kinder ihn mit geviertelten Bierdeckeln so lange justierten, dass die Tischplatte waagerecht war. Frau Breiner zog ihre Arbeitsmontur und die Filzstiefel an, die blaue Wattejacke darüber, dann trug sie das Präsentationsköfferchen hinunter und verteilte die Parfümflakons und Nagellacke auf dem Campingtisch. Die Kinder halfen ihr dabei. Im Laufe einer Stunde kamen noch mehr Kinder aus dem Haus dazu und fragten, ob sie eins der Fläschchen berühren dürften. Frau Breiner verbot es erst. Später aber, als sie wegen der Kälte ihre Arbeitshandschuhe aus dem Reichsbahn-Ausbesserungswerk noch über die Fingerhandschuhe ziehen musste, erlaubte sie es den Kindern abwechselnd ein Fläschchen vorzuzeigen und aufzuschrauben, wenn eine Frau aus der Nachbarschaft oder eine Fremde, die sie nach 3 Tagen Laufkundschaft nannte, bei ihr stehen blieb. Bis auf Weiteres arbeitete sie nun als Avon-Beraterin. »Wie kommt es, dass wir uns begegnet sind?«, habe ich Leo in einer anderen Nacht gefragt. »Warum ich nicht schlafe?«, wollte er wissen. »Weil ich mich frage, warum ich ausgerechnet dich getroffen habe, so weit weg, Seemeilen und Jahrzehnte von mir entfernt. Eine Unmöglichkeit. Wer hat das eingefädelt?« »Du, Darling, du allein.« Du willst erleben, was vor dir war und was dich erwartet, willst du auch schon haben. Du willst Ei, Larve und Schmetterling gleichzeitig sein. Sag mir, was unmöglicher ist. Ich will dich heiraten, Leo. Du willst das Leben heiraten, sagte er mit seinem zärtlichen, brüchigen Lächeln in der Stimme. Ich fühlte mich erkannt und wollte ihn nun noch mehr heiraten, weil es so unmöglich war, so surreal und utopisch, womit ich das Heiraten endlich ein für allemal gerettet hätte vor den Pragmatikern und dann nichts wie das Weite suchen damit. »Tu's nur«, sagt Thomas, »heirate 2-mal oder heirate 7-mal, heirate immer weiter. Es bleibt ein Zeichen, ein Symbol, eine Geste. Sie bedeutet, mit dir könnte ich es mir vorstellen. Nach Jahren heißt das, mit dir konnte ich es mir damals vorstellen. Das Heiraten ist eine Idee. Die Ehe zeugt von einer Idee, die wir gehabt haben. Sie füllt sich mit Eheleben und bleibt doch eine Idee, immer ein wenig über uns, wie ein Lärchenpaar, das sich jubilierend am Himmel auf- und abseilt. Könnten wir es noch spielen, wie einst als Kinder, als wir uns erwachsen gestellt haben, gelänge es vielleicht besser als jetzt, da uns die Fantasie fehlt, so zu tun, als seien wir erwachsen. wenn wir das Eheleben noch spielen könnten, ließe es sich noch ganz anders als Idee mit Leben erfüllen. So viel für heute zum Glück auf Erden, meine Liebste, schreibt Thomas. Küsse dich.
Das Buch Wie weiter von Angela Kraus erschien im Surkamp Verlag. Es ist 118 Seiten dick und kostet 14,80 Euro.
Surkamp Audio.